Herzlich willkommen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Komms zum Cast, eine Gemeinschaftsproduktion von Zürcher Presseverein und der Zürcher PR-Gesellschaft, quasi als Ersatz für den jährlich stattfindenden Communication Summit, der Corona dieses Jahr zum Opfer gefallen ist. Am Mikrofon ist Reto Lipp. Ja, wir führen Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Medien- und Kommunikationsbranche, immer so unter dem Obertitel «Was hat Corona mit uns gemacht? Was hat sich verändert? Was bleibt?» Heute mal eine Frau, die sich sehr um die Digitalisierung der Schweiz kümmert und auch verdient macht. Sie ist nämlich bei Digital Switzerland und dort Head of Digital Days und diese finden in den nächsten Tagen wieder statt. Herzlich willkommen, Diana Engetschwiler im Comsumcast.
Guten Tag.
Ja, die erste Frage, die ich all meinen Gästen stelle, was hat Corona Sie gelehrt, was hat Corona in Ihrem Leben verändert?
Also zum einen sicher die Lehre, dass man ein Team online führen kann.
Dass das funktioniert überhaupt.
Dass das funktioniert. Mhm. Ich war zuerst skeptisch, obwohl ich wusste, dass sehr viele Startups das jetzt schon machen. Mhm. Und ich habe das jetzt kennengelernt, indem wir den Digitaltag total neu aufgebaut haben, innerhalb von 3 Monaten während Covid. Und die Teamfähigkeit ist gestiegen sogar noch. Und also es funktioniert und da braucht es verschiedene Dinge dazu, eine gute Kommunikation, die Wertschätzung extrem wichtig bei einem Team und ja, und äußere Faktoren wie eine klare Mission.
Aber war das neu für Sie? Man hätte sich ja vorstellen können, also die Digital Days, die sind schon längstens nur noch digital, werden die quasi kommuniziert, die Vorbereitung läuft alles nur digital.
Ja, in den ersten paar Jahren war das nicht so digital. Das war hauptsächlich physisch an einem HB Zürich zum Beispiel. Eine Riesenshow, damit die Bevölkerung, die ja nicht mit der Digitalisierung sich auseinandersetzt, mal physisch dorthin kann, das zu erfahren, was das genau bedeutet. Deswegen war sehr viel physisch. Und jetzt sind wir aber hybrid. Das heißt, ein Teil findet physisch statt, ein Teil online.
Und gab es keine Verminderung der Kreativität oder irgend so etwas durch das, dass man das Ganze immer nur digital mit Videocalls und so vorbereitet hat?
Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, Kreativität. Vor allem informelle Diskussionen finden nicht statt. Und wir als Team haben eine Lösung gefunden. Wir sind eine Woche lang haben wir uns in Olten eingemietet in ein Haus, haben dort zusammen gewohnt, gelebt, gearbeitet.
Und das war dann real eigentlich, nicht mehr virtuell.
Genau, das war real und es braucht einfach den Mix. Das ist
die Rezeptur. Die reale Welt braucht es eben auch noch. Da sind wir schon mitten in der Diskussion. Aber zuerst noch eine Frage. Sie waren früher Profisportlerin, Volleyballspielerin. Hilft der Sport in solchen Zeiten wie Corona?
Absolut. Was ich im Sport gelernt habe, ist Durchhaltevermögen und wenn etwas nicht klappt, wieder neu anzugehen. Also das hilft extrem und natürlich den Fokus, das Ziel nicht aus dem Auge zu lassen. Und ja, und auch natürlich, was mir sehr am Herzen liegt, ist die Feedback-Kultur.
Hat man das beim Volleyball? Also der Trainer oder die Trainerin kommt nach dem Spiel und gibt sofort Feedback. Und das kann auch mal ziemlich hart sein.
Also es ist immer so. Immer auch hart. Nach jedem Ball gibt es ein Feedback. Und man weiß genau, wo man steht, wie man sich verbessert. Und der Sportler will Feedback, damit er sich verbessert. Und das beobachte ich doch in der Arbeitswelt, dass man manchmal sich scheut vor Feedback.
Gerade auch in der digitalen Arbeitswelt, oder? Da bekommt man oft wenige Feedback. Man sitzt zu Hause in seinem Homeoffice und bekommt gar kein Feedback.
Genau, und das liegt aber auch an einem Individuum. Man kann ja nach Feedback fragen. Also ich sage dem Team auch immer, fragt nach Feedback. Nur so kommt ihr weiter. Und wir haben wirklich eine Feedback-Kultur aufgebaut.
Man muss jetzt es auch abholen, wirklich aktiv abholen, nicht einfach warten, bis der Chef dann mal kommt.
Aber das kann natürlich auch mal schmerzen. Und mit dieser Situation muss man umgehen können.
Spielen Sie jetzt immer noch Volleyball oder haben Sie diesen Teil Ihres Lebens völlig hinter sich gelassen?
Also ich bin ja eine Hallenvolleyballerin gewesen. Bewusst spiele ich einfach jetzt noch Beachvolleyball. Das ist 2 gegen 2. Da bin ich nicht so stark und habe meine Messlatte nicht so weit oben. Und,
da können die anderen auch noch mithalten.
Genau.
Das sind die Umgebung.
Genau. Also, ja.
Jetzt sind Sie ja bei Digital Switzerland und da werden sich viele Leute fragen, was ist das eigentlich, Digital Switzerland? Ist das jetzt ein Verein, ist das eine Firma, ist das ein Think Tank, ist das eine Stiftung? Was ist das?
Also Digital Switzerland ist ein Verein. Wir haben etwa 250 Mitglieder. Und unser Ziel ist es, eine leitende Rolle zu haben, weltweit die Schweiz vorwärts zu bekommen in der Digitalisierung und Innovation. Also man muss sich das vorstellen, als ob man, wir sind so wie der Gärtner der Schweiz, wir setzen Samen, bewässern diesen Samen, damit es dann wirklich aufgeht, dass es einen Wald gibt. Und das ist unser Ziel.
Wenn Sie sagen 250 Mitglieder, dann sind das vor allem Firmen, die da interessiert sind an dem
Thema. Genau, das sind Firmen. Das sind Firmen wie KMUs, aber auch Startups, NGOs und, und. Also das gibt es wirklich von allem. Und wir führen sozusagen auch Startups zusammen mit Investoren. Kollaborative Innovation ist uns wichtig. Auch die Bevölkerung darf nicht fehlen.
Die wollen Sie ja mitnehmen.
Genau.
Und da habe ich mich gefragt, waren Sie eigentlich frustriert, als Sie festgestellt haben, in der Corona-Zeit, dass wir da am Anfang zum Teil noch Faxe rumgeschickt haben, dass das Gesundheitswesen überhaupt nicht wirklich digitalisiert war oder immer noch ist. War das eine frustrierende Zeit für Sie oder haben Sie gesagt, ja, da sehen wir es, wir sind eben noch gar nicht so weit?
Genau, ich würde jetzt sagen, das Zweite.
Ja.
Es war mal schön aufzuzeigen, dass wir gar nicht so weit sind. Wir machen vieles gut in der Schweiz, aber es hat jetzt gezeigt, dass einige Sachen doch noch nicht so klappen.
Also keine Überraschung für Sie eigentlich, dass wir so unsere Nöte hatten mit der Digitalisierung, dann irgendwie auch mit diesem ganzen Homeoffice und so, innerhalb von Wochen musste das passieren. Man hätte das ja schon längst tun können und vorbereiten können, sowas, aber wir haben es nicht getan. Es war quasi eine Notsituation und da sind wir reingesprungen.
Genau, so ist es. Man muss manchmal reinspringen, um etwas zu lernen. Und ich muss jetzt sagen, also das gefällt mir natürlich extrem, dass auch große Firmen gemerkt haben, dass man nicht kontrollieren muss, also dass man 8 Stunden am Stück im Office ist, sondern Vertrauen zu schenken den Mitarbeitern, dass die Resultate produzieren. Und das von wo auch immer, in der Schweiz oder auf der Welt.
Das funktioniert jetzt, hat man gesehen. Aber vorher waren die Firmen irgendwie eben, das war schon nicht das große Problem, nicht die Technik, sondern das Vertrauen. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, die sind jetzt nicht wirklich am Arbeiten, wenn sie zu Hause sind.
Genau, das ist so. Es ging nach Kontrolle, wie viele Stunden man arbeitet. So wurde man auch gemessen. Wenn man noch spät abends im Geschäft ist, heißt es, oh wow, das ist eine Fleißige, obwohl jemand, der vielleicht 6 Stunden arbeitet, viel effizienter ist. Und ich kann mich noch erinnern, als ich bei der FIFA gearbeitet habe, bin ich 4 Jahre lang den gleichen Weg hochgelaufen, habe mich eingecheckt, wieder ausgecheckt, das 4 Jahre lang. Und das hat mich nicht viel effizienter gemacht. Jetzt arbeite ich viel mehr.
Sind wir effizienter geworden im Homeoffice? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir hatten eine riesen Euphorie vor einem Jahr. Da haben alle gesagt, das läuft ja wunderbar und wir sind noch viel produktiver und wir arbeiten noch viel mehr. Und zum Teil ist die Work-Life-Balance durcheinander geraten, weil wir auch abends noch arbeiten und Mails beantworten. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist bei vielen Firmen so eine gewisse Ernüchterung eingekehrt. Viele Firmen wollen die Leute wieder im Büro haben. Ich kenne Banken, die gesagt haben, 100% wieder im Büro. Wie wird sich das einpendeln, nach Ihrer Meinung? Weshalb diese Ernüchterung?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt alle 100% wieder zurück ins Office gehen. Auch weil die Menschen durften sich auch individuell einstellen auf den Tag. Stellen Sie sich vor, wenn jemand sehr spät ins Bett geht, respektiv sehr produktiv ist um 10 Uhr abends und dafür erst 10 Uhr morgens dann wieder anfängt, das soll doch kein Problem sein. Das ist auch besser für die Firma. Und da denke ich schon nicht, dass wir zurückgehen, sondern es wird ein Hybrid sein. Ich finde auch, das ständige physisch dort sein ist anstrengend. Auf der anderen Seite, isoliert zu sein, ist auch keine Lösung. Also schlussendlich gewinnt wieder die Balance zwischen.
Es muss irgendwo eine Balance, so Hybrid formen zwischen Homeoffice und Zuhause, weil viele Leute haben ja auch zu Hause keine optimalen Bedingungen, sind vielleicht gestört, haben zu kleine Wohnungen oder sind irgendwie von der Familie her eingeschränkt. Das muss man auch berücksichtigen.
Genau, und ich finde, jeder weiß das am besten für sich, was er braucht. Vielleicht braucht ein Mensch viel mehr Office-Zeit und dann soll die Person 5 Tage ins Office gehen. Mhm. Ich finde, das weiß jeder viel besser als die Firma.
Ich habe jetzt schon viel gehört von Firmen, die sagen, wenn die Leute ins Office kommen, dann für gemeinsame Meetings, für den Austausch, für das Soziale quasi. Und wenn man etwas dann allein machen muss, konzentriert, dann macht man es zu Hause. Genau. Also solche Formen.
Genau, richtig. Also man wird sich viel mehr bewusster, was man machen will. Eben ins Office, da möchte man sich austauschen. Wir treffen uns jetzt 2 Tage pro Woche und suchen den Austausch miteinander. Und dann, wenn man zu Hause ist und arbeitet, kann man auch viel fokussierter arbeiten, je nach Person. Und das muss jeder selber wissen.
Haben sich jetzt, würden Sie sagen, viele Firmen in der Zwischenzeit so richtig einen Digitalisierungsschub nochmal bekommen? Oder könnte man auch vielleicht sagen, dass gewisse Firmen, die schon abgehängt waren, jetzt noch abgehängter sind von diesem Digitalisierungsschub?
Also der Schub bringt uns wahrscheinlich 3 Jahre vorwärts und weil es sozusagen Zwang war, haben viele Firmen da mitgemacht und mussten auch zum Überleben das mitmachen. Auch kleine Firmen mussten jetzt plötzlich einen Online-Shop aufmachen und daher ist der Schub sehr groß. Und das sieht man auch an Zahlen, zum Beispiel die Nutzung von Zoom. Mhm. Die war vor Covid war die bei 33% und jetzt bei 60%.
Also ein Wahnsinn, eigentlich eine Verdoppelung. Und wird sich das wieder erschöpfen oder bleibt das jetzt? Diese Power in der Digitalisierung, die Sie sich eigentlich auch wünschen mit Ihrem Digital Switzerland-Projekt?
Ja, ich glaube, das bleibt. Man hat die Vorteile gesehen von der Digitalisierung und der Innovation. Auch für ältere Menschen, die jetzt während Covid einkaufen mussten, man hat gelernt, wie man online einkauft, auch die ganzen Zertifikate jetzt mit dem QR-Code. Ich glaube, wenn wir Covid nicht hätten, wüsste jetzt noch niemand, was ein QR-Code ist. Mhm. Also das bleibt bestehen und ich glaube auch, respektive, das haben wir ja Umfragen gemacht, stehen die Bevölkerung doch positiv gegenüber der Digitalisierung.
Genau, man muss ja jetzt ein Zertifikat haben, ein digitales fast schon, um ins Restaurant überhaupt gehen zu können. Es gibt natürlich auch Leute, die sich natürlich dagegen aussprechen und so. Gibt es Leute, die abgehängt werden durch diese Digitalisierung? Vielleicht auch ältere Leute oder die sagen, wir kommen da gar nicht mehr mit oder wir können gewisse Dienstleistungen gar nicht mehr konsumieren, weil wir haben zu Hause vielleicht, wir sind nicht online, wir haben kein Handy. Gibt es das noch und da, wie nimmt man die mit?
Also es gibt es auf jeden Fall. Wichtig ist, dass diese Personen sich offen sind für lebenslanges Lernen. Wir werden nicht mehr eine Situation haben, wo jemand 20 Jahre, 30 Jahre bei einem Arbeitgeber ist. Das wird sich jetzt ändern. Auch die Berufung wird sich ändern immer wieder. Und das ist die Situation, das wird sich auch nicht ändern. Daher ist es wichtig, dass man diese Person auch richtig zuhört, ernst nimmt diese Sorgen und Möglichkeiten gibt zu eben lebenslanges Lernen, Kurse. Und das machen wir ja beim Digital-Tag.
Eben, das machen Sie auch. Also Sie wollen ja die Leute mitnehmen. Ist das jetzt der Grund, warum es die Digital Days gibt? Sagen Sie mal, was läuft da eigentlich mit den Digital Days? Die kommen ja jetzt.
Genau. Also die Vorphase des Digital-Tages fängt am 29. September an. Und da fängt eine ganze Phase an, eine 6-wöchige Phase.
Das läuft
Phase.
Über Wochen jetzt, genau. Den ganzen Oktober durch.
Und was kann man dort machen? Das sind 2 Formate. Zum einen Lernen. Das ist ebenso wichtig, weil sich so viel verändert in der Arbeit. Und da kann man gratis, also mit einer sehr niedrigen Hürde, kann man Kurse besuchen. Das sind Kurse, wie schütze ich meine Daten im Internet.
Sehr wichtig, genau.
Ja, genau, wie schütze ich meine Kinder im Internet. Aber auch simple Sachen, wie löse ich ein Ticket bei der SBB online. Und das machen wir physisch, aber auch online. Also man kann auswählen.
Also man kann in einen Kurs gehen, auch physisch, wenn man jetzt zu Hause zu wenig gut ausgerüstet ist, weil Sie wollen ja gerade die Leute ansprechen, die da gewisse Defizite haben.
Genau, es ist etwa 60, also der Trend ist bei den unseren Partnern, dass man 60% doch physisch macht und 40% online.
Das ist viel, 60%.
Ja, und das erfreut mich auch. Wir wollen ja genau diese Leute abholen, die ja noch nicht so affin sind. Mhm. Und deswegen freut mich das.
Und macht das auch Spaß dann? Also sind das Kurse, die dann auch Spaß machen?
Ja, absolut.
Oder ist das sehr ernst, wo man da immer wirklich so eine Art Lehrer-Verhältnis hat? Oder ist das dann auch richtig mit Spaß verbunden.
Es ist absolut mit Spaß verbunden. Zum Beispiel haben wir in Aarau ein Museum. Und das Museum involviert in der digitalen Kunst die Bilder der Bevölkerung. Also kann man dort sein Bild eingeben, das ist Teil der Kunst. Also auch solche Sachen bieten wir an, bis zu Google Analytics und eben Tickets online kaufen. Also für alle gibt
es was. Und was bezahlt man jetzt da für diese Kurse?
Ja, gar nichts.
Gar nichts. Das ist also gratis. Das
heißt, alles gratis.
Das kommt von den ihren Mitgliedsfirmen, genau, die das dann finanzieren zum...
Genau.
Wobei man heute ja ein bisschen das Gefühl hat, ich als Konsument habe ich immer das Gefühl, dass viele Firmen die Digitalisierung auch benutzen, um gewisse Dienstleistungen auszulagern. Ich muss heute alles selber machen. Ich muss das selber das Ticket ausdrucken, wenn ich noch ein Ticket brauche, oder ich muss das selber buchen und so. Früher hatte man irgendwie das Gefühl, da gab es noch Service. Heute ist man der eigene Service quasi.
Das ist so. Kommt halt darauf an, was man... schätzt, oder die Effizienz oder eben der Menschenkontakt. Und der Menschenkontakt ist extrem wichtig. Und deswegen haben wir auch während diesen 6 Wochen ein Dialogformat. Wir haben gesehen bei verschiedenen Umfragen, dass der Dialog für die Bevölkerung wichtig ist. Die wollen nicht einfach informiert werden von diesen Managern, wie jetzt Digitalisierung laufen soll, sondern die wollen sich aktiv involvieren. Daher führen wir auch Dialogformate.
Gibt es irgendeinen Punkt, wo Sie dann sagen würden, Digital Switzerland braucht es gar nicht mehr, weil wir sind so etwas von digital, dass es uns gar nicht mehr braucht als Organisation? Arbeiten Sie quasi auf den Punkt hin, wo man Sie nicht mehr braucht?
Das wäre eigentlich schön, wenn es uns nicht mehr brauchen würde. Dann haben wir also unsere Mission erfüllt.
Aber es dauert noch länger.
Es dauert wahrscheinlich noch länger, aber man kann auch davon ausgehen, dass Digital Switzerland sich das auch weiterentwickelt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber sicher für unsere Mission, die wir jetzt haben, braucht es noch.
Und wie wichtig ist jetzt da die Kommunikation? Wir sprechen ja auch immer mit Kommunikationsfachleuten. Würden Sie sagen, Sie sind eine Kommunikationsfrau? Ist das Ihr Hauptjob eigentlich, die Kommunikation, sei es mit den Leuten, mit den Firmen, mit der Öffentlichkeit?
Also Kommunikation ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil von meinem Job, aber wichtiger noch ist die Implementierung von guten Projekten für die Bevölkerung. Und da sehe ich mich vor allem mit meinem Team in der Führung.
Das, und sagen Sie noch ein paar Beispiele von solchen Projekten.
Gut, eins meiner Lieblingsprojekte könnte ich ansprechen. Ja, das ist das Female Hackathon.
Ja.
Und da geht es darum, 250 Frauen zusammenzubekommen, um Lösungen zu finden für die SDGs, die Sustainable Development Goals. Und da geht es darum, einen Prototyp zu erstellen innerhalb von 2 Tagen, das ist am 6. und 7. November. Und das ist wahnsinnig. Ich dachte zuerst, ja...
Ein Prototyp für was? Prototyp, das habe ich jetzt nicht ganz begriffen.
Also ein Prototyp für ein Problem in der Welt, zum Beispiel das Thema Gleichberechtigung zum Beispiel. Mhm. Da stellt ein unser Partner die Herausforderung, oder die Problemstellung, und dann gibt es 250 Frauen, die versuchen, in einer Gruppe zu lösen. Mhm. Also ein Prototyp im Sinn von einem Lösungsansatz. Und das hat mich wirklich fasziniert, dass wir das jetzt machen. Und wir haben innerhalb von 3 Wochen ist alles ausgebucht gewesen.
Also diese Frauen sind zusammen, die kommen auch, die machen das auch. Und was war da so die Reaktion jetzt auf dieses Projekt?
Also ausschließlich positiv. Wie gesagt, innerhalb von 3 Wochen war das alles schon überbucht, und auch sogar der Bundesrat Alain Berset kommt physisch sogar zu diesem Event, und da freuen wir uns extrem. Und es ist einfach auch schön, Frauen zu motivieren, diesen Berufsfeldern Einblick zu haben. Wenn man mal anschaut, wir haben etwa 16% Frauen, die in diesen sogenannten ICT-Berufsfeldern sind. Das ist wenig, und da haben wir unsere Schwächen.
Also Sie wollen da Steinkammern immer noch, gibt es immer noch so ein Gender Gap zwischen der Digitalisierung, auch zwischen Frauen und Männern?
Absolut, schon nur eben diese Zahl, die ich genannt habe, 16% Frauen nur in der ICT, Also Informatiker.
In der Informatikbranche ist es klar, aber jetzt sagen wir mal in der Benutzung von digitalen Geräten oder wie man mit den verschiedenen Themen umgeht. Gibt es da auch immer noch ein Gap oder gibt es da keinen mehr?
Doch, das gibt immer noch ein Gap. Ich weiß die Zahl jetzt nicht auswendig, aber da gibt es doch ein Gap. Die Männer sind doch noch offener, Daten zu teilen. Und Frauen sind da ein bisschen skeptischer, die schauen sich das noch eher an und wenn sie dann sicher sind, gehen sie dann, brauchen sie diese Tools. Da gibt es auch ein Gap. Das heißt aber nicht schlecht, die Frauen sind ein bisschen kritischer, was ja auch gut sein kann.
Weil, wir können ja auch noch darüber sprechen, es gibt ja, Sie haben auch vorhin gesagt, die Sicherung von Daten ist wichtig. Also es gibt ja Leute, die wirklich Angst haben vor Cyberattacken, vor Erpressungsversuchen. Wir wissen, fast jeden Tag wird irgendeine Firma, oder was heißt eine Firma, Dutzende, Hunderte, Tausende von Firmen erpresst auch. Und da gibt es viele Leute, die sagen, soll ich da wirklich mitmachen bei dieser Digitalisierung? Soll ich nicht wieder analog werden? Man weiß es zum Beispiel auch bei Bundesratssitzungen, wenn etwas wirklich geheim bleiben soll, dann werden noch einzelne Blätter verteilt. Alles, was man dann vielleicht auch mal rausgeben kann, das darf dann noch per E-Mail und digital sein. Also gibt es nicht Dinge, die wir wieder vielleicht zurückbuchstabieren müssen bei der Digitalisierung?
Also wenn ich an die Digitalisierung denke, denke ich vor allem an Chancen. Also das hat uns jetzt Covid gezeigt, dass wir so viele Chancen haben.
Aber denken wir zu viel an die Chancen und zu wenig an die Risiken?
Nein, das glaube ich nicht. Ein Steckenpferd vom Bund ist ja die Cybersicherheit. Und das ist extrem wichtig, dass wir jetzt sehr viel investieren in die Cybersicherheit. Also ich stelle mir das halt immer vor, man wohnt in einem Haus oder einem Apartment und man kann ja auch einbrechen. Was macht der Mensch? Er versucht das aufzulösen, indem er eine gute Tür hat, gutes Schloss, Alarmanlage. Und das genau passiert jetzt mit der Digitalisierung. Man versucht jetzt, gute Maßnahmen zu implementieren und Cybersecurity ist absolut ein Fokuspunkt in der Schweiz.
Aber kommt es nicht auch ein bisschen spät? Also, dass man zu wenig eigentlich Gewicht gelegt hat auf diese Sicherheit und uns auch immer wieder zu warnen. Wir haben einfach die Bequemlichkeit der Digitalisierung erfahren und weniger auch, was es auch kostet, sicherheitsmäßig immer up-to-date zu sein.
Ja, das ist ein guter Punkt. Die Digitalisierung ist so schnell gekommen, dass man zuerst herausfinden musste, was ist das eigentlich, was hat das für Konsequenzen, Datenschutz und so weiter. Also man ist jetzt noch dran, herauszufinden, in welche Richtung das geht. Und aber man ist dran.
Ich habe kürzlich mit einem Futurologen gesprochen und der hat gesagt, die wesentlichen digitalen Techniken sind jetzt eigentlich da. Bis in 10 Jahren wird sich kaum noch was verändern, aber was noch nicht da ist, sind so die klaren Regeln, eben wie man mit Daten umgeht, wer das Recht auf die Daten hat. Er sagt, es gibt einen Wildwuchs im digitalen Bereich. Es ist also weniger die Technik, die uns beschäftigen wird mehr in den nächsten Jahren, sondern mehr, wie gehen wir mit dieser Technik um, welche Strukturen schaffen wir. Sehen Sie das auch ein bisschen so?
Ja, absolut. Infrastruktur ist essentiell. Und da kommt mir gerade in den Sinn, ich habe die Brittany Kaiser getroffen. Das ist ja die Whistleblower von Cambridge Analytics. Und sie meinte, die Schweiz hätte da einen riesen Vorteil, weil wir da eigentlich viel weiter sind als andere Länder. Wir überlegen uns, was genau mit diesen Daten passieren muss und dass wir uns somit etablieren können in diesem Feld. Also so schlecht sieht es nicht aus, aber natürlich Handlungsbedarf.
Weil die Schweiz natürlich auch eine gewisse Tradition hat von den Banken her eigentlich, Privacy, also die Privatheit der Daten. Das kann ein Vorteil sein, glauben Sie, für die Schweizer Wirtschaft und überhaupt für die Schweiz als Standort auch. Es gibt ja auch sehr viele, ich habe gerade wieder davon gehört, wie viele Firmen jetzt in der Schweiz Datencentern anlegen, die Daten hier haben wollen. Und viele Schweizer Firmen wollen sie ja nicht in Amerika haben, aber es gibt auch ausländische Firmen, die ihre Daten jetzt hier speichern wollen. Ist das eine große Möglichkeit für die Schweizer Wirtschaft?
Ja, absolut. Man redet ja schon im Ort Genf sozusagen, Umgebung Genf, The Valley of Trust. Und die Schweiz wurde ja immer neutral angeschaut. Die Firmen kommen hierher, weil wir neutral sind und somit eine Riesenchance, Trust eigentlich für die Firmen zu kreieren, auch für die Bevölkerung. Braucht natürlich auch wieder Zeit, um dieses Label sozusagen auch wirklich rüber zu bekommen. Aber das ist eine Riesenchance.
Wie sieht es eigentlich bei Ihnen aus, jetzt im Privatleben oder überhaupt im Leben? Wie stark sind Sie digital unterwegs? Oder gibt es auch Momente, wo Sie sagen, ich löse mich von der ganzen digitalen Welt, ich bin mal offline ein Wochenende oder am Abend oder so, oder ist man da, wenn man Digital Switzerland vertritt, immer online?
Gut, ich persönlich bin fast, also die Balance ist mir sehr wichtig und ich tendiere doch noch ein bisschen zu fest online zu sein. Ich wünsche mir doch noch mehr Offline-Zeiten, zum Beispiel bei der Meditation natürlich, beim Sport, aber ich habe hier auch eine Uhr an, die messt natürlich wieder alles.
Kann man sich da schlecht abgrenzen? Also gibt es auch so eine Art Sucht fast schon, immer online zu sein, auch immer auf den sozialen Medien zum Beispiel zu sein?
Ja, also unser Gehirn arbeitet ja so, dass man Dopamin möchte. Und neue Nachrichten kreiert Dopamin in unserem Gehirn. Und das ist ein Hormon, das wir ja wollen und das fühlt sich gut an. Und deswegen sind ja auch neue Messages, neue Nachrichten etwas Spannendes und dann bleibt man dran. Und das ist natürlich das Gefährliche.
Und das hält uns ab eigentlich von anderen Dingen natürlich.
Genau.
Also, sind wir ein bisschen zu sehr in diesem digitalen Kleinkram drin und haben keine Zeit mehr für die großen Linien, für die wichtigen Dinge?
Ich glaube, das muss... nein, das glaube ich nicht unbedingt. Das bringt uns ja auch viel schneller vorwärts, viel effizienter. Also man hat viel mehr Zeit, um tolle Projekte umzusetzen. Natürlich im Alltag muss jeder ein bisschen wissen, wie man das ausbalanciert, am Wochenende mal nichts zu machen. Ich bin gewandert auf Machu Picchu, 3 Tage kein Internet, nada.
War das schwierig?
Und das war am Anfang war es ungewohnt, aber nachher dachte ich, es ist wunderschön.
Haben wir gar nicht mehr daran gedacht.
Ja, genau.
Jetzt vielleicht noch ein Wort. Es haben natürlich viele Leute auch ein bisschen Angst vor der Digitalisierung, nicht nur wegen dem Privatleben, sondern auch wegen dem Arbeitsleben, dass Jobs da gerade in diesem mittleren Bereich, kaufmännische Jobs und so, dass die verschwinden. Also verstehen Sie die Angst von Leuten, die sagen, ja, die Digitalisierung nimmt mir meinen Job weg?
Ja, absolut. Es gibt Leute, die es schwieriger haben. Und da ist ganz wichtig, dass man den zuhört, ernst nimmt. Und da muss die Person auch selbst intrinsisch idealerweise sich mal informieren, was gibt es für Angebote. Heutzutage muss man nicht mehr 3 Jahre nochmal eine neue Ausbildung machen. Da kann man auch Online-Kurse machen. Also die Optionen sind da. Und ich glaube, dass der Arbeitgeber eine sehr wichtige Rolle vertritt. Wenn man sieht, dass sich eine Position verändert, finde ich, soll auch der Arbeitgeber die Mitarbeiter daran hinanführen.
Machen wir da genug?
Ja, wir haben sehr viele Projekte, doch, viele Arbeitgeber machen das. Wir haben zum Beispiel beim Digitaltag verpflichten wir über fast 40 Firmen, die jetzt den Mitarbeitern 2, 3, 4 Stunden zur Verfügung geben, jetzt während dem Digitaltag aktiv zu sein.
Dass man also während der Arbeitszeit gewisse Dinge machen kann. Aber so diese große Gefahr, so ein paar Jahren war das so total in, jetzt fallen 20% der Jobs weg, 30% der Jobs weg in den nächsten 10 Jahren oder so. Davon hat man jetzt wieder ein bisschen weniger gehört. Hat da die Angst ein bisschen abgenommen?
Ja, weil man auch gesehen hat, dass neue Jobs kreiert werden durch die Digitalisierung. Also es ist immer irgendwo eine Balance. Wichtig ist einfach, dass man die Bewegung von einem Job in einen neuen Job bekommt. Also eben mit lebenslangem Lernen, mit neuen Kursen und. Also,
und das hat mir jemand letztens gesagt, das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Es ist eigentlich noch gut, dass dieser Digitalisierungsschub in einer Phase kommt, wo wir demografisch eine Situation haben, wo die Babyboomer, viele Babyboomer jetzt in Pension gehen. Das ist die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen, die verschwinden vom Arbeitsmarkt. Und auch wenn wir eine große Technologisierung haben und Digitalisierung, ist das gar nicht so dramatisch, weil eben viele Leute in die Pension gehen und den Arbeitsmarkt wieder freimachen. Also wenn wir einen gewissen Rückgang von Jobs haben, ist es jetzt nicht so schlimm, als wenn wir jetzt eine Situation hätten, wo alle geburtenstarken Jahrgänge erst auf den Arbeitsmarkt kommen würden.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite darf man diese Senioren doch nicht vergessen, weil die leben trotzdem weiter.
Klar, die sind weiter
und haben ein Sozialleben und dürfen nicht abgehängt werden. Und da gibt es beim Digitaltag zum Beispiel auch verschiedene Programme, wo Jüngere den Senioren auch zeigen, wie man eben ein Ticket online kauft und so weiter. Also das ist schon wichtig, die Solidarität bei diesen ganzen.
Und wie messen Sie eigentlich den Erfolg des Digitaltags oder dieser vielen digitalen Tage jetzt im Herbst?
Finde ich eine super Frage, weil es sehr schwierig ist. Zum einen machen wir mit Oliver Wyman jedes Jahr eine Umfrage, wie sich die Bevölkerung wie sie reagieren gegenüber der Digitalisierung, was sind die Ängste, was sind die Herausforderungen, aber auch Chancen, wie sie zu dieser Digitalisierung stehen. Und da sieht man schon einen Trend, dass Digitalisierung mehr akzeptiert ist. Das ist mal das eine. Und das zweite, natürlich, wir haben 600 Gratiskurse. Wie viel werden die besucht?
Überhaupt gebucht sind, ja.
Und natürlich fragen wir diese Leute ab, ob das gut war oder nicht gut.
Wenn Sie das so in diesem langfristigen Trend anschauen, glauben Sie, es wird jetzt irgend so einen Trendbruch geben im Sinn, also einen Corona-Bruch, wo plötzlich die Digitalisierung einen Riesensprung nach vorwärts macht, auch in der Akzeptanz der Leute?
Das glaube ich schon. Es wird sich jetzt sehr schnell ändern und die Leute sind ja schon in dieser Phase, wo man das akzeptiert und das eine gute Sache findet. Natürlich nicht bei allen Themen und mir ist auch wichtig, man muss Themen auch kritisch beachten, nicht alles Judihui. Eben hier auch wieder die Balance ist wichtig.
Balance wie im Sport und jetzt am Schluss noch 5 Sätze, die Sie doch einfach beenden wollen. Da kommen wir gleich nochmal zum Volleyball, zum Sport. Volleyball ist ein toller Sport, weil?
Weil er ein Mannschaftssport ist.
Sport bedeutet mir immer noch viel und wird mir immer viel bedeuten, weil?
Weil ich somit gesund bleibe und Durchhaltevermögen trainieren kann.
Die Schweiz muss sich dringend weiter digitalisieren, weil?
Weil wir Leader sein möchten in der ganzen Welt und einen guten Arbeitsmarkt haben möchten.
Ich verstehe Leute, die lieber analog unterwegs sein wollen und sich gegen Digitalisierung sträuben, weil?
Weil analog auch seine Reize hat.
Die Digital Days sind für mich dann ein Erfolg, wenn?
Wenn die ganze Schweiz mitmacht.
Alles wird mitmachen. Vielen Dank, Diana Engetwiller, für dieses Gespräch. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und sehr erfolgreiche Digital Days, die jetzt in diesem Herbst auf uns zukommen.
Danke für die Einladung, Herr Lipp, und ich freue mich.
Das war der Konsumcast, den gibt es jeden Monat neu, immer in der ersten Woche des Monats auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, also zum Beispiel bei Spotify, Apple oder auch YouTube und natürlich auch auf unserer eigenen Homepage, darf man nicht vergessen, www.communicationsummit.ch. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.